Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Und bei der neuen Folge bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Grüß dich Gott, lieber Jonas.
Hallo Sascha.
Ich bin ein bisschen angespannt. Ich habe gerade schon gesagt, ich muss die Zwischenergebnisse der DG Challenge League immer wieder checken, weil heute ist der sogenannte Spitzenkampf des ersten gegen den zweiten, Vaduz gegen Aarau. Vaduz momentan 2 Punkte vorne und zwischen den beiden geht's. Platz 1 geht direkt hoch, Platz 2 muss in die sogenannte Barrage gegen den Vorletzten der Super League. Und das ist deshalb für mich besonders interessant, weil das ist heute der vorletzte Spieltag. Wie gesagt, Vaduz 2 Punkte vorne. Und nächsten Freitag, wir nehmen heute transparent halber am Montag auf, und am Freitag gehe ich zum FC Wiel gegen den FC Vaduz. Und die Tickets haben wir schon weit im Voraus uns geholt. Ein bisschen haben wir das Spiel, also standen 2 Spiele zur Auswahl, und ein bisschen haben wir gehofft, dass es so eng bleibt, wie es da noch war, damit es für den FC Vaduz da noch um etwas geht. Das heißt, ich drücke natürlich heute die Daumen, dass der FC Aarau, also der Zweitplatzierte, mindestens mal ein Unentschieden holt, sodass wir möglicherweise dann die Meisterkrönung oder halt auch nicht dann live am Freitag sehen können.
Also schon, du hast schon immer in Bettwäsche vom FC Aarau geschlafen. Das sind genau.
Alle. Ich bin geboren am Brücklifeld, muss ich sagen.
Das wissen wir alle. Das wissen wir alle.
Gut.
Wann ist der Anpfiff?
Läuft schon. Eine halbe Stunde läuft's gerade und es steht noch 0-0. Also alles nach Plan.
Das ist natürlich, keiner will einen Fehler machen.
Vaduz zu Hause in Liechtenstein ist natürlich immer eine Festung, ist klar. Da musst du als FC Aarau hin.
Da spielt ja die Höhe auch eine Rolle, ne?
Das ist so, ja, da haben sich schon ganz andere, für ganz andere wurde da schon die Luft dünn. Hoffentlich heute nicht für den FC Aarau. Traditionsclub der Schweiz mit einem der letzten echten schönen kleinen Stadien. Wäre auch mal was für uns, wenn es nicht so weit wäre von hier. Also was heißt weit? Sind ja keine Wege der Schweiz. Aber die haben wirklich noch ein schönes kleines Stadion. Wir waren ja mal in Winterthur zusammen. Ist ungefähr die Kategorie, noch ein bisschen enger sogar und noch ein bisschen älter. Also ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und da ist auch tatsächlich, glaube ich, der Fall, dass das auch schon seit Jahren, meine ich, modernisiert und umgebaut werden soll und die Fans sich da bisher erfolgreich dagegen wehren und sagen, nee, komm, lass, und zögern das irgendwie so raus. Also wer noch den echten Fußball in der Schweiz sehen will, der müsste dann am FC Aarau vorbei und vielleicht bald ja auch Super League-Teilnehmer. Und besonders witzig auch ist ja FC Vaduz, Liechtensteiner Mannschaft, im Schweizer Ligensystem aber drin. Ich glaube, weil eben halt irgendwie ein bisschen mehr Konkurrenz wollten die irgendwann mal haben und haben sich dann da quasi eingegliedert. Und der Witz ist, wenn die aufsteigen in die Super League, dann spielen die so mehr oder weniger außer Konkurrenz. Also das Einzige, was die in der Super League machen können, von Bedeutung, ist abzusteigen. Weil die dürfen, also die dürfen sich nicht für Europa qualifizieren über die Schweizer Liga und die dürfen auch gar kein Meister werden. Also wenn die am Ende tatsächlich, wie jetzt auch der Sensationsmeister FC Thun, nach dem Aufstieg, sofern er kommt, direkt Meister werden würden, dann wäre einfach der Platz 2 wäre dann Meister, weil Vaduz nicht Meister werden darf. Also es ist schon verrückt. Und der liechtensteinische Meister, der wird quasi immer in so einem Art Pokalding ausgespielt, glaube ich. Ganz genau weiß ich es auch nicht, aber die spielen quasi untereinander das aus und damit wird dann quasi festgelegt, wer dann in der ersten von 17 Quali-Runden zur Conference League dann mitmachen darf.
Im Intertoto-Cup.
Ja.
Und spielt dann Vaduz diesen Pokal in Liechtenstein dann mit? Also versuchen die dann darüber, sich für Europa zu qualifizieren?
Ja, also die haben, meine ich, auch schon international ja gespielt. Müssen sie, aber sie haben ja sonst keine andere Möglichkeit. Also es ist halt FIFA-Reglement. Also das ist jetzt wirklich rein in die Tüte gesprochen, dass das im Prinzip ein Kulanzding ist, dass die im Schweizer Ligensystem mitspielen dürfen, außer Konkurrenz sozusagen. Aber rein auf statutenmäßig müssen die sich halt über einen Wettbewerb in ihrem Verband qualifizieren.
Also es ist natürlich, wissen wir alle, der FLI Aktiv Cup.
Genau.
Klar.
Vaduz ist und, ja auch, muss man vielleicht gleich, sorry, muss man dazu sagen, ist nicht die einzige liechtensteinische Mannschaft, die im Schweizer Ligensystem spielt. Also in den unteren Klassen gibt es immer wieder, dass liechtensteinische Mannschaften im Schweizer Ligensystem mitspielen.
Und das Finale war letzte Woche Dienstag, am 5. Mai. Und hat Vaduz 4-3 gegen den USV Eschenmauren gewonnen.
Ja, Eschenmauren ist auch so ein Fall. Ich glaube, die sind viertklassig in der Schweiz, meine ich. Viert- oder fünftklassig. Und genau, da damit, weiß ich jetzt nicht, steht jetzt auch dabei oder hast du gleich gesehen, wo die, in welcher Runde die jetzt einsteigen dürfen?
Vaduz? Nee, ich hab, bin nur mal auf den Cup gegangen und da steigt man. Also es gibt quasi das Ganze auch erst ab dem Viertelfinale hier, wo unter anderem der FC Vaduz 3 mitgespielt hat.
Ah.
Aber auch schon die erste Mannschaft. Also im Viertelfinale auf jeden Fall. Viertelfinale und Halbfinale haben sie gespielt.
Mindestens. Ja, also muss man auch sagen, also so viel mehr Mannschaften, die irgendwie halbwegs kompetitiv sind, gibt es ja dann auch wirklich nicht. Muss man ja auch.
Ich sag mal so, der Eschenmauren hat im Halbfinale knapp mit 11-1 gegen den FC Driesen gewonnen.
Ja, Eschenmauren ist tatsächlich dann auch wirklich einer von den besseren Vereinen und eben die spielen in der vierten oder fünften Liga in der Schweiz. Also kann man sich das Niveau dann ungefähr zusammenrechnen.
Ja.
Naja, darum soll es aber nicht gehen, Jonas, weil du hast auch Themen dabei.
Ich habe auch Themen dabei und es ist auch so ein bisschen Sport aus aller Welt, was ich mitgebracht habe.
Du nimmst es der Juli, unsere Juli-Sommerfolge schon vorweg.
Ja, aber das kann bis Juli alles nicht warten. Inwieweit bist du in der schottischen ersten Liga gerade aktiv verbunden?
Ich weiß nur, dass es eine Chance gab, dass, ich glaube, Hibernian, die Hibs, glaube ich, der erste Meister außer Celtic und Rangers werden konnte seit 30, 40 Jahren oder so.
Seit 41 Jahren?
Ja.
Vollkommen richtig. Heart of Midlothian ist der Verein der Wahl.
Die Hearts, nicht die Hips.
Genau, die Hearts, nicht die Hips. Stehen brandaktuell. Gestern war Spieltag mit dem Old Firm, wo die Rangers hätten Celtic die Meisterschaft versauen können. Also gestern hätte es durch sein können. Ist aber nicht. Celtic hat 3-1 gewonnen. Und jetzt am letzten Spieltag geht es quasi um alles. Hearts of Midlothian ein Punkt vor den Rangers.
Okay.
Zwei Spieltage sind noch. Ein Punkt vorne am letzten Spieltag Celtic gegen Hearts of Midlothian, wo es dann so oder so entschieden wird. Und seit 41 Jahren das erste Mal ein Meister, der nicht Celtic und nicht Rangers heißen könnte.
Ah.
Wer ist die deutsche Stütze bei Heart of Midlothian?
Ja. Sag.
Alex Schwolo.
Stimmt. Ich war kurz bei Marc-Oliver Kempf, aber der ist natürlich der
ist Star bei Como.
Unser Mann in Como.
unser Mann bei Cheick Fabregas.
Aber ja, stimmt, Alex Schwolo. Ja, das finde ich halt schon geil. Der hat hier eigentlich, irgendwie war so kurz vom endgültigen Durchbruch und so oberes Drittel deutsche Torhüter. Und dann irgendwie so ein Abstieg, glaube einmal verletzt gewesen, dann nicht mehr Nummer 1.
Und dann ist er nach Schalke gegangen.
Ja, und dann noch Hertha, oder war der vor Hertha? Also,
ja.
Irgendwie halt so Abstieg, bisschen so schleichend und dann gedacht, ja komm, scheiß drauf, dann gehe ich halt dann nochmal rüber. Und dann ist es auch eine Mega-Geschichte.
Ja, finde ich auch voll. Ist auch jetzt auch kein unsympathischer.
Nö, also aber, ich würde sagen, eher nichtssagend, oder? Also jetzt auch kein...
Ja, also... Aber es ist
mindestens nicht cool. Unsympathisch, sagen wir so.
Genau.
Ja, ja, apropos Meisterschaft, ich kann dir ja mal wieder mein Leid klagen als Bayern-Fan. Weil, also ich kann ja mal meine Gefühlswelt schildern. Also ich habe mich natürlich wirklich sehr über die Meisterschaft gefreut, aber mehr so als, natürlich jetzt nicht, weil es so knapp war und es dann auf so einen Höhepunkt zugelaufen ist, sondern eher so als Gesamtkunstwerk. Und jetzt ist, also, und also ja, also auch diese Art und Weise, wie das zustande kam. Aber jetzt bin ich natürlich so ein bisschen, ja, jetzt habe ich so ein bisschen Sorge wieder, weil ich dieses Jahr wirklich wieder sehr, sehr viel dabei war und auch Champions League natürlich komplett aus dem Sattel gegangen. Aber, boah, ich weiß jetzt gar nicht warum. und jetzt ist aber so, jetzt weiß ich schon ganz genau, so, nächstes Jahr Bundesliga ist halt wieder, es ist ein anderes Gefühl wieder, weil man weiß jetzt, was und wie die Mannschaft spielen kann und so. Und es ist keine Überraschung mehr. Das heißt, daran kann ich mich dann nicht mehr so erfreuen. Ich finde es dann sicherlich noch toll und so, aber ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, welche Mannschaft da groß reinkommen soll. No offense, Borussia Dortmund, aber die Verlängerung mit Kovac war jetzt dann natürlich der Todesstoß, wissen wir alle. Ich sage Kovac vorm Winter weg. Ja, das heißt, das ist dann irgendwie für mich, ich bin da wieder so in einem Zwiespalt und so. Es ist, ist schwierig. Wie ist es denn für dich eigentlich als Dortmund-Fan diese Saison? Weil eigentlich ist es ja so gefühlt, sagt man ja, boah, irgendwie nicht so geil so, aber an sich war es jetzt super erfolgreich.
Ja, also ergebnistechnisch die entspannteste Saison seit, weiß ich nicht, also seit der verzockten Meisterschaft am letzten Spieltag, muss man ja sagen. Und auch da war es ja auch erst so die letzten, weiß ich, 12 Spiele geil. Da warst du ja zur Winterpause auch irgendwie Sechster oder sowas, ne? Also sah ja auch nichts nach raus. Jetzt war das erste Mal, wo du mal wieder zwei Halbserien punktetechnisch zumindest entspannt gespielt hast, wo du nicht irgendwie dann, weiß ich auch wie letztes Jahr, die letzten 15 Spiele gewinnen musstest, irgendwie um in die Champions League zu kommen oder so. Also war ganz cool. Fußballerisch natürlich, boah, konntest du dir ja auch wenig angucken. Wobei es da jetzt gegen so die letzten zweieinhalb Monate auch ein Ticken besser wurde, fand ich. Also da war es nicht mehr nur noch der absolut reine Ergebnisfußball. Aber dadurch halt auch so wenig drin wie schon lange nicht mehr in der Saison, weil ich halt nichts mitgerissen habe.
Ich kann sagen, das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil gerade wenn die Ergebnisse, also wenn die Saison relativ ergebnistechnisch relativ ruhig verläuft und man sagt, jo, das ist doch rein von Ergebnissen her eine gute Saison, und du dann eben da schon irgendwie jetzt wenig große Emotionen brauchst, um da mitzugehen, dann wäre es ja wenigstens schön, wenn die Mannschaft irgendwie einen besseren Fußball spielt.
Ja, genau das ist halt. Also ich sag mal, letztes Jahr beispielsweise, wo ja die Vorrunde extrem beschissen war und du dann in der Rückrunde, da hattest du in der Rückrunde zumindest noch, du musst halt jetzt alles gewinnen irgendwie, um noch Champions League
zu spielen.
Da war der Stil egal, aber da warst du durch die Tabellensituation in der Liga drinne. Das dies ja halt nicht, weil ja relativ früh klar war, also muss ich auch ehrlich sagen, der einzige Moment, der die Saison noch hätte irgendwie spannend machen können, zumindest vielleicht für 1-2 Spiele wäre gewesen, wenn wir euch in Dortmund geschlagen hätten, dann hättest du zumindest noch mal geschnuppert. Und danach war es ja auch durch halt, muss man ja sagen. Und auch, ich sag mal so überlegen, wie ihr die ganze Saison gespielt habt, hätte es auch nicht gereicht, wenn wir euch in Dortmund geschlagen hätten, glaube ich.
Wahrscheinlich nicht, wobei also, ihr ja schon gepunktet habt. Also.
Ja, du weißt halt nicht, was das mit euch gemacht hätte, aber
sehe es ähnlich, ja.
Und das ist, ja, und bei euch kann es ja eigentlich nächstes Jahr nur sein, der Angriff auf Paris, was dich so ein bisschen in die Saison reinzieht.
Ja, genau, aber das ist dann halt, also, das ist dann auch lang bis dahin, also, wenn überhaupt, ja, und irgendwie das so als einziges Ziel.
Ja, aber mehr kann ja nicht kommen und ich meine, es war jetzt auch nicht so, dass ihr in den beiden Spielen, also ich muss zugeben, ich habe nicht alles gesehen, ich habe das Hinspiel habe ich geschaut und im Rückspiel sozusagen nur die wesentlichen Szenen hinterher geguckt, aber es war jetzt auch nicht so, dass ihr da komplett untergegangen seid. Es war schon halt ein Ding auf Augenhöhe, wo 1-2 unglückliche Sachen, 1-2 Schiedsrichtergeschichten das Ding am Ende des Tages entschieden haben. Das muss man schon sagen. War ja nicht so, dass ihr da gar keine Chance hattet.
Nee, also Hinspiel sowieso nicht. Rückspiel, sag ich ehrlich, also da fand ich Paris wirklich klar besser und da war ja noch wirklich. Also die richtig kranken Chancen hatten sie jetzt auch nicht. Da war Paris wirklich einfach besser. Aber es ist halt schon ärgerlich, wenn, also diese gelb-rote Karte, die es halt geben muss.
Absolut.
Nach 30 Minuten, ja. Da hätte ich halt gern dann gesehen, was 60 Minuten Überzahl dann macht. So, das, ja.
Das ist so, also die gelb-rote Karte muss man aus meiner Sicht auch geben und über Handelfmeter, da weiß keiner mehr, was ist und was nicht.
Habe ich gelernt, dass es den nicht geben soll. Ich finde die Regel beknackt, genau. Die Begründung dazu finde ich beknackt, aber wenn es dann so ist, von mir aus, deswegen habe ich es jetzt auch nicht angeführt, okay, dann ist es so.
Aber genau das ist halt der Punkt. Ich habe dann auch gelesen, quasi du darfst deinem eigenen Mitspieler den Ball sonst wo hinschießen, er darf den spielen, wie er will, also um es jetzt auch wirklich zu überspitzen. Und dann gibt es keine Elfmeter, wo ich denke, ja, aber es gibt halt auf der anderen Seite Elfmeter, wo der Verteidiger den Arm echt direkt am Körper hat.
Ja, so oder wie im Hinspiel, Davies kriegt den Ball erst an den Bauch, dann an die Hand.
Genau, und für so einen Scheiß gibst du dann Elfmeter, aber wenn du klar den Arm abgestreckt hast und dir schießt dein eigener Mann, nee, kommt ja vom eigenen Mann.
Ja, und dann gibt es ja auch noch eine zusätzliche Begründung, so quasi, dass es ja nicht in einer Torszene sozusagen ist.
Ja, aber auch das ist doch schade.
Das hat mich noch viel mehr genervt, weil im Endeffekt ist es ja, oder verstehe ich noch viel weniger, weil im Endeffekt würde das ja auch bedeuten, ich kann auch jemanden ein Bein stellen, wenn der Ball ganz woanders ist.
Ja, so, also, genau.
Das ist ja auch
nichts. Aber da pfeift doch halt, es ist wieder halt so ein Ding, die Verteidiger, wenn die im Aufbau sind, die kriegen relativ viel abgepfiffen dann.
Ja.
Also für sich. Ne? Die kriegen immer bei jedem kleiner Berührung, fallen sie hin, gibt's Stürmerfoul. Die werden extrem viel geschützt da, finde ich. Und das ist, weiß ich nicht. Das hat mich persönlich, obwohl ich ja null involviert war, fast noch mehr geärgert als die nicht gegebene gelb-rote Karte, war diese Schwachsinnsbegründung, warum der Elfmeter nicht gegeben wurde.
Ja.
Beide hast du ja angeführt.
Ja. Aber eben, lass den halt dann nicht zählen von mir oder nicht pfeifen müssen. Aber dann hast du immer noch diese Geschichte. Naja, ist egal. Naja, das ist nur meine Gedankenwelt. Übrigens, Arau hat in der 37. Minute das 1-0 geschossen, aber in der 45. hat Vaduz schon ausgeglichen.
Naja, aber ist Sinn im Spiel.
Die Büchse ist geöffnet, ja.
Waren die berühmten Dosenöffner.
Ja. Shkelkim Vladi hat die Dose geöffnet. Aber Miloš Kocic hat sie wieder zugemacht ein bisschen.
Ausgerechnet.
Wenn vorm Spiel hätte man sie auch nicht träumen lassen.
Nein.
Naja, wenn wir eh schon bei großem Fußball sind, ich wollte mich noch öffentlich entschuldigen. Für was ich gar nicht öffentlich getan habe, aber am Ende ist es mir einfach wichtig. Möchte mich gerne bei unserem Paddy Helmes entschuldigen. Warum lachst du jetzt?
Ich bin gespannt, warum.
Also, der ist ja, ist es seit diesem Jahr, seit dieser Saison, dass er Sky, nennen wir es mal Experte oder Co-Kommentator ist?
Ich glaube, seit diesem Jahr.
Ich habe den ein paar Mal schon erlebt und so und dachte immer so, boah, wo haben sie denn jetzt den her? Also, ist es auch so wieder so ein, ja, der hat irgendwie dreimal in seiner Karriere irgendeinen fetzigen Satz gesagt und jetzt kulten wir den ab und nehmen den auch rein. Aber ich muss sagen, die letzten ein, zwei Spiele, als ich ihn gehört habe, ich fand ihn wirklich ganz angenehm. Ich fand, der hat so eine interessante, aber auch für mich angenehm gute Mischung aus so, der macht schon so, es ist nicht nur oberflächlich, sondern der hat schon so ein paar taktische Beobachtungen, jetzt gar nicht so übelst tief, aber schon ein paar taktische Beobachtungen, wo man denkt, so, ja, macht Sinn. Und gleichzeitig hat er auch trotzdem noch dieses, na gut, der muss halt mal über die Klinge springen lassen, dass es mal wehtut, dass er das nächste Mal nicht mehr macht. Also das hat er auch noch. Und das ist so eine geile Kombi eigentlich. Finde ich noch gut.
Also ich finde den deutlich besser, ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen oder generell dieses Sky Show, aber der hat ja am Anfang immer Erik Meier vertreten.
Ja.
Bei dem es früher mal 100%
war. 100% Helmes.
Quasi. Und da fand ich ihn eigentlich immer schon besser als Erik Meier.
Also irgendwie angenehm. Also besser als Erik Meier ist ja keiner. Das ist ja, also da brauchen wir jetzt
doch
nicht.
Besser
Jonas,
als Erik Meier ist
Jonas.
Besser als Erik Meier ist der österreichische Kollege, der beim Gigi im Tor steht.
Das ist richtig.
Das gehört zur Wahrheit
dazu. Wissen wir aber nicht, ob der überhaupt noch aktiv ist. Und Erik Meier, keiner köpft so schön virtuell ins Tor. Das kann man, glaube ich, auch sagen.
Ja, gut, das ist
klar. Keiner hält so gut virtuell den Ball wie der österreichische Kollege.
Aber wart mal, bis Paddy Helmes virtuell aus 20 Metern abzieht.
Und wir wissen aus der Erfahrung der Halle, der zieht von überall ab.
Der zieht von überall ab.
Patrick, könntest du, ah ja, hast schon geschossen, alles klar. Ja, also da würde ich gern eine Entschuldigung, weil da habe ich vorschnell geurteilt, es tut mir leid, das nehme ich auch ein Stück weit auf meine Kappe. Und Paddy hat mich da wirklich eines Besseren belehrt. Finde ich toll, finde ich gut. Will ich für mich auch mitnehmen. Es geht beides. Du kannst aus beiden Welten das Beste mitnehmen. Du kannst taktisch beobachten und kannst gleichzeitig die Stammtischparolen raushauen. Es geht beides. Also es ist quasi so eine Mischung aus Ralf Rangnick und Mario Basler.
So würde ich das mal stehen lassen wollen.
Möchtest du dich auch bei jemandem entschuldigen?
So habe ich noch keinen Grund gesehen.
Was hast du noch dabei?
Natürlich Wallets Watch.
Ah,
es geht auf die Zielgerade.
Ja, also ist ja jetzt.
Es geht auf die
absolute. Ist ja wirklich eine Achterbahnfahrt.
Es ist wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, vor allem für Niederlausitz aktuell, glaube ich.
Ja.
Und letzter Spieltag steht am Wochenende an. Wallets natürlich durch den mehr als verdienten Last-Minute-Sieg. Letztes Wochenende gegen Wien Wiesbaden, jetzt in der Pole-Position für den Aufstieg. Ja. Platz 2, 2 Punkte Vorsprung auf Duisburg und Essen. Also mit einem Cottbuser Sieg gehen sie sicher hoch. Platz 4 ist aber auch noch möglich. Die Erinnerungen ans letzte Jahr sind da, wo man am letzten Spieltag gegen Ingolstadt, für die es um nichts mehr ging, die Relegation verspielt. Quasi ähnliche Voraussetzungen. Dies Jahr ist der Jahr in Regensburg.
Wie ist denn die Prognose oder die Tendenz? Macht er weiter?
Ja, da hat er sich noch nichts entlocken lassen.
Ja, natürlich, aber ist ja jetzt gerade kein Thema, sondern der Aufstieg ist wichtig.
Erfreulich ist, dass das Land Brandenburg endlich Geld locker gemacht hat. Am letzten Wochenende war Scheckübergabe. Reingeht und Pele Wollitz hat jetzt nach dem letzten Spiel, fürs letzte Spiel gesagt, wir müssen dann auch besser spielen. Also er fantasiert nicht, er ist Fußballtrainer und er hat heute gesehen, wie es ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die Qualität hat, aber die sich nicht gehen lässt.
Ja.
Und
so sieht der Regensburg auch.
So, deswegen ist du oder ich am Wochenende.
Finde ich auch eine starke Ansage, auch eine mutige Ansage. Wenn du Wallets mit irgendeinem Trainer im internationalen Bereich vergleichen müsstest, wer wäre das?
Ja gut, Wallets ist der Lausitz Mourinho, das wissen wir alle, der ist in der Kabine brutal zu seiner Mannschaft, aber stellt sich nach außen vor die Jungs, das ist ganz klar.
Und wer ist sein Materazzi? Axel Borgmann?
Ja, oder Pilivan. Das ist ein enges Rennen.
Und Zigerzi ist sein Ibrahimovic.
Nee, das ist der Panzer. Das ist Erik Engelhardt. Zigerzi ist Wesley Snyder.
Und hat Zigerzi ja hier in den letzten paar Wochen irgendwelche Tore geschossen, die Kommentatoren irgendwie besonders bejubelt haben?
Der hat nur noch Fantasietore geschossen.
Der hat wirklich nur noch Fantasietore
geschossen. Also wirklich, ohne Scheiß, der hat nur noch Fantasietore geschossen.
Oder um unseren gemeinsamen Freund Jim zu zitieren, der ist einfach zu gut für die Liga. Der war er schon immer.
War er schon immer, ist so. Wenn der noch 5 Kilo weniger hätte, wird der dann nicht mehr spielen, ist auch klar.
Und ich kann dir vielleicht auch verraten, dass der besagte Kollege sich natürlich auch mit einem neuen Trikot eingedeckt hat.
Ja.
Kann man nur beglückwünschen.
Ja.
Nicht beglückwünschen kann man den TSV Havelsee, nicht nur, weil sie abgestiegen sind jetzt, sondern sie wurden auch vom DFB gerügt. Hast du eine Ahnung, warum?
Nee, hab ich tatsächlich nicht mitbekommen.
Also der Grund ist für mich nicht weniger, aber auch nicht mehr als ein Skandal. Denn was ist geschehen? Also der TSV Havelsee hat eine ganz kultige Geschichte bei sich, nämlich sie haben das Gründungsjahr, ich glaube 1912, und aus dem Gründungsjahr heraus runden sie ihre Zuschauerzahl immer am Schluss auf die 12 auf. Also wenn 804 Zuschauer kommen, dann geben sie an 812. Also es ist so ein bisschen wie, wenn du eine Push-Nachricht kriegst um 19:09 Uhr, egal, Borussia. Und lach nicht, das hast du immer. Bekommst du es immer noch?
Bekomme ich immer noch.
Es ist so dumm.
Ja.
Es ist so
und
dumm.
Und ich würde sonst auch, wenn ich sie um 19.08 Uhr bekommen würde, auch aufrunden.
Ja. Auch und genau, also sie runden einem auf, 812, 1012, 1512, you name it. Und das eben machen sie wegen Gründungsjahr und 12. Mann und pipapo. Und jetzt hat der DFB ist da irgendwie auch drauf aufmerksam geworden und hat gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Das geht nicht. ihr müsst die richtige Zuschauerzahl angeben. Das geht nicht so. Und jetzt wurden sie gerügt und in Zukunft müssen sie es, glaube ich, jetzt wieder anders machen. Und das allein ist ja schon wirklich eine lustige Begebenheit. Ich dachte mir dann so, was machen denn Amateurclubs jetzt? Also, weil da musst du ja, also jetzt bei uns zum Beispiel, wenn wir 12 hätten, dann, also, dann wäre das ja schon viel. Wie machen wir das? Bei uns kann man ja noch durchzählen. Aber wie macht es so, sagen wir mal, viert, fünft, unterste Liga, wo so, wenn man durchzählen würde, wenn dann 123 Leute kommen, aber die zählst du ja nicht durch, sondern dann guckst du kurz mal ins Ding, der Kassenwart, und sagst so, bah, 100. Aber darfst du ja nicht. Es muss ja stimmen, weil sonst gibt es ja, also ist ja ein Präzedenzfall, der da geschaffen wurde.
Ist auch wieder Verbandswillkür.
Da muss der Hansi mit der Kasse, der rumläuft und das Geld einsammelt in der Halbzeit, der muss dann mit so einem Klicker da noch durchlaufen oder was?
Ja, genau, der braucht so einen Klicker.
Ja, aber der darf sich auch nicht verzählen. Wenn da einer vom DFB kommt und kontrolliert, ja, dann aber
nee, gute Nacht, Johanna. Vielleicht greift natürlich im Amateurfußball auch die Hochrechnung anhand des Bierverbrauchs.
Ah, dass man es so macht.
Weil die können ja anhand des Pfandes dann oder des Gezapften rechnen die hoch.
Brauchst du aber natürlich Erfahrungswerte. Musst du vielleicht den Bierverbrauch der letzten 5 Jahre irgendwie angeben und dann wird es gemittelt oder so.
Ja.
Ja, das wäre möglich. Weil anders ist es ja nicht durchführbar.
Nee.
Vor allem, weil wenn der Hansi selber ja schon irgendwie 3 Hefe drin hat.
Und vorher ein Watzenborn war.
Ist im Auto?
Klar. Ja. Na, ich habe hier gleich irgendwie ein Stadion im Kopf in Hannover, das vom Hannover Sportclub, die spielen Regionalliga, Regionalliga Nord. Und das ist letztendlich auch ein besserer Sportplatz, der so eine kleine Tribüne hat. Aber sonst halt wie ein Sportplatz mit so einem, quasi mit so einem Gitter drumherum, wo du dich so drauflehnen kannst.
Ja.
Da kontrolliert halt, also du kaufst halt dann eine Karte am Eintritt, aber da zählt halt auch keiner
warum
durch.
Warum auch? Ist doch auch egal. Ich sag ja, da guckst du nachher einmal durch und dann hast du einen Schätzwert halt.
Ja.
Aber eben, wenn das jetzt einreißt, wenn das Schule macht, sowas,
ja,
können wir natürlich einpacken. Da musst du, so. Dann wird es wieder auf den Schultern von den Amateurclubs wird's wieder ausgetragen, sowas.
Eben.
Naja. Hast du noch was dabei?
Ich habe noch 2 Sachen dabei. Ich weiß nicht, ob du es am Wochenende mitbekommen hast. Es war in der tschechischen ersten Liga Derbyzeit. Slavia gegen Sparta Prag.
Klar.
Und mit einem Sieg. Tschechien teilt ja dann auch nach dem 30. Spieltag die Liga in der Meisterrunde, eine Abstiegsrunde und 4 Vereine, die den Conference League Platz ausspielen. Und mit einem Sieg hätte Slavia Prag vorzeitig Meister werden können, haben dann auch in der 93. Minute 3-2 geführt. Dann, oder vielleicht auch 95. Minute, dann gab es aber einen extrem dummen Platzsturm der Slavia Ultras, muss man sagen. Also wenn ihr, liebe HörerInnen, googelt das, es gibt zig Videos davon, ist extrem viral gegangen, Samstag, Sonntag, heute. Und mit Pyrofackeln in den Sparta-Block geschmissen, Spieler angegriffen von Sparta Prag, also wirklich übel hoch 100, so dass jetzt relativ wahrscheinlich ist, dass das Spiel gegen Slavia Prag gewertet wird, weil es wurde nicht mehr angepfiffen, wurde abgebrochen dann.
Und Aggressor war eindeutig.
Aggressor war eindeutig. Selbst der Präsident von Slavia hat gesagt, boah, aus der Nummer kommen wir vermutlich eher nicht mehr raus. Wodurch jetzt die Meisterschaft wieder 2 Spieltage vor Schluss offen ist, sind dann, ich glaube, 4 oder 5 Punkte. Also ist schon noch wahrscheinlich Slavia Meister wird, aber die sichere Meisterschaft quasi, 2 Minuten haben noch gefehlt, wegen so einem Scheiß dann. Wegen so einem Scheiß dann durch den Schornstein gejagt.
Aber da muss ich mal nur sagen, also wie ist denn dein Eindruck? Weil ich finde, dass du im letzten halben Jahr oder generell in dieser Saison, dass es mit dieser ganzen Pyro und so Geschichten, dass es wieder deutlich stärker geworden ist und mehr. Also es ist, wir sind hier nicht bürgerkriegsähnlichen Zuständen, bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde die Fälle, die, wo man so einen Kopf schüttelt und sagt, Leute, also bei aller Liebe, aber das ist irgendwie Quatsch. Ich finde, die sind dieses Jahr oder diese Saison irgendwie häufiger.
Oh, ja. Also
auch in den deutschen Ligen vor allem, erste drei.
Ja, also jetzt, wenn man Dynamo Hertha beispielsweise anguckt, ist ja noch nicht ganz so lange her. Aber auch generell, ich sag mal so Platzsturmgeschichten. Jetzt am Wochenende Halle gegen Jena, wo schon vorm Spiel irgendwie 3, 4, 5 Halle-Fans Zaunfahnen abziehen wollten.
Dresden-Erfurt, Halle-Fußballkrawalle, das wissen wir auch.
Das wissen wir auch, aber ja. Ist so, und halt durch diese unnötigen Aktionen in die Blöcke reinschießen und so. Ne?
Ja, das ist es halt, ja. Also das, das fand ich, hat sich so ein bisschen gehäuft und auch, das ist jetzt nicht, steht jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang so, aber auch bei Derbys oder sonstigen, wie soll man sagen, so brisant Spielen, dass die Aktionen irgendwie immer wilder werden. Also irgendwie da habe ich das Gefühl dieses Jahr, dass es so ein noch mehr als sonst so einen stillen Wettbewerb gibt, wer macht noch krassere Sachen. Und damit meine ich nicht geilere Choreos.
Ich habe jetzt durch Zufall, aber da weiß ich allerdings nicht, ob das ein aktuelles Video ist oder schon ein bisschen her, eins gesehen von Dynamo Zagreb gegen Hajduk Split.
Gut, auch immer schwierig.
Wo die Fans von Hajduk Split irgendwie geschafft haben, Pyrofackeln hinter die Zaunfahne von den Bad Blue Boys, also der großen Ultragruppe von Dynamo Zagreb, zu machen und die dann per Fernzünder gezündet haben und dieses ganze Banner einfach abgefackelt ist. Aber halt so vor einem vollen Block halt. Ja. Ne? Also komplett unkontrolliert. Da ist dann Feuerwehr rein und hat es halt gelöscht oder so. Aber die hätten halt auch einfach da die ersten drei Reihen, da hätten, ne, Schals, Trikots, alles Feuer fangen können. Also auch komplett unüberlegt.
Ja, weiß ich gar nicht, ob es unüberlegt ist. Also, weißt du?
Ja.
Also, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also irgendwie, das ist natürlich dann immer noch mal extreme Beispiele, aber ja, ich fand es allein schon in den deutschen Ligen. Irgendwie hat sich das so ein bisschen gehäuft. Weiß auch nicht, ob das bewusst, beziehungsweise ob das irgendwie einen Hintergrund hat oder nicht. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese Geschichte immer raus, ja, man ist ja eigentlich im Dialog mit und deswegen sollte man nicht. Darauf will ich jetzt gar nicht raus, aber irgendwie ist es mir dieses Jahr aufgefallen, dass es ja irgendwie immer so höher, weiter, krasser, so ein bisschen. Ja.
Und was auch eine gute Überleitung ist zu meinem letzten Thema. Der alljährliche Hopping-Bericht aus Tschechien steht ja wieder aus, weil wir seitdem wir da waren, nicht wieder aufgenommen haben.
Ah, stimmt. Zum Thema höher, weiter, krasser.
Genau.
Da können wir uns jetzt aber zurücklehnen.
Über Ostern, wieder Tschechien-Tour. Diesmal waren wir so an der tschechisch-polnischen Grenze, also Osttschechien. Und haben Sigmar Olmütz und Barnik Ostrava mitgenommen. Und noch so ein random 5. oder 6. Ligaspiel, wo wir zufällig, mehr oder weniger zufällig vorbeigekommen sind. Aber gut, die scheinen gerade erst angefangen zu haben.
Gibt noch einen Punkt, Hopping-Punkt.
Ja, gibt den Ground noch, gucken wir uns an. Olmütz, muss man sagen, ganz klare Empfehlung. Richtig schöne Stadt, richtig geiles Stadion. Vor allem die beiden Tribünen hinter den Toren. Hinter dem Tor, wo die Fanszene steht von Olmütz, ist da drüber die VIP-Loge. Also ist so ein Riesenhaus dahinter gebaut, wo oben einfach Balkone sind. Und das ist die VIP-Loge. Und die ist quasi direkt über der Ultratribüne.
Geil.
Weil die kein Dach oben haben, über den beiden Tribünen hinter den Toren. Und gegenüber die wird bei, wenn quasi Europapokal gespielt wird, also Mainz war ja dieses Jahr da, da wird die dann halt als Auswärtstribüne genutzt. Für die Spiele in Tschechien haben die so einen kleineren Käfig auf der Haupttribüne am Rand. Und die ist halt auch richtig steil, ohne Dach oben. Da kann man sich schon vorstellen. Das ist schon ganz cool. Also das Stadion. Und ja, Stadt auch super. Waren abends noch in einer Sportkneipe und wollten German Bundesliga gucken. Kam dann das Eishockey-Halbfinale Sparta Prag gegen Pardubice. Eher nix, haben dann auf dem Handy da Dortmund gegen Stuttgart geguckt. Haben dann aber nebenan hat ein junger Tscheche auf sich aufmerksam gemacht, der durch Thomas Rositzky und Jan Koller Dortmund-Fan geworden ist und am Hals so ein BVB-Logo, auch das schlechteste aller Zeiten, tätowiert hatte, der dann sich angeschlossen hat zum Fußball gucken. Also war auch extrem nett. Und nächsten Tag dann Ostrava. Das Ostrava wurde uns auf der letzten Reise schon von jemandem beschrieben, ist so ein bisschen wie das Ruhrgebiet Tschechiens. Also da gab es früher viel Kohle, was mittlerweile alles halt auch sehr vom Strukturwandel betroffen. Die Kohleminen mittlerweile alle zu. Sieht man da auch. Ist so eine riesige Industriebrachenstadt. Dadurch aber ein extrem überbordender Lokalpatriotismus, der da gelebt wird. Also es ist auch die rechteste Szene in Tschechien, was man erstmal schaffen muss, weil da eigentlich alle recht sind.
War das, wo du hast mir immer wieder mal Bilder geschickt, war das da, wo auch die einschlägigen Symbole dann so sichtbar waren?
Ja, genau. Da muss man sagen, das Stadion richtig cool. Auch außerhalb von Spielen vom BVB wahrscheinlich die beste Stimmung, die ich erlebt habe in einem Stadion. Also Mitmachquote, Gesamtstadion, bestimmt 80%, also auch auf den Gegentribünen und so. Aber du hast auch schon gesehen, dass das alles Althuls sind. Also auch bei uns, wir haben so hinter dem einen Tor gesessen, neben dem Gästeblock. Da waren Leute drinnen mit Symbolen, alles so Stirnackenkommando von 15 bis 70. Und es gab in dem Spiel insgesamt dreimal Choreo heim, dreimal Choreo auswärts. Was halt auch ganz geil ist, die haben im Auswärtsblock auch so eine Vorrichtung, dass die Choreos hochziehen können.
Ah, krass.
Die Auswärtsfans, so eigentlich ganz cool. Und unter anderem eine riesen Choreo für zwei Hooligan-Gruppierungen von Barnek. Und die haben am vor dem Spiel auch Geld, also Choreospenden gesammelt. Und da hast du dich schon extrem unwohl gefühlt.
Ach.
Also wir waren auch froh, als das Spiel vorbei war und wir an der Bahn gestanden haben und zurück in die Stadt gefahren sind, das Stadion so ein bisschen am Stadtrand.
Okay, aber sonst also keine Zwischenfälle, auch später nicht.
Nee, aber wir haben also wir sind ja schon sehr zurückhaltende Charaktere, wir haben komplett die Klappe gehalten. Also um uns rum haben schon ein paar Leute, die haben auch, also so mitgeschnitten, so ein bisschen gemustert und so, ja, die sind nicht von hier. Also es hat man schon gesehen. Und auch noch nie so viel Pyrotechnik in dem Spiel, also von beiden Seiten. Und auch Böller auf dem Platz und das ganze Programm.
Und war ganz normales Ligaspiel aber.
Ganz normales Ligaspiel. War quasi letzter oder vorletzter Spieltag, bevor es dann getrennt wird. Hat halt ein bisschen Brisanz, weil es für Banik um den Abstieg geht. Mhm. Tatsächlich, die waren letztes Jahr noch Vierter. Und für Slavia halten die Meisterschaft. Aber war auch wieder so entspannt. Die Feuerwehr hat Eimer angereicht für die Pyrofackeln, die dann abgebrannt waren. Konnten man dann gleich durch den Zaun ins Eimerchen machen. Die eine Ordnerin wurde permanent von einem Slavia-Ultra, der andauernd über den Zaun gestiegen ist, angewiesen, wie sie jetzt Fotos von der Choreo und von der Pyroshow zu machen. Und die dann mit dem Handy andauernd da Fotos gemacht. Also, das ist wirklich komplett absurd in Tschechien, muss man sagen.
Ist es dieses kontrollierte Abbrennen von Pyro, oder?
Das ist dieses sogenannte kontrollierte Abbrennen von Pyrotechnik.
Ja, es klingt gut, auch, ja, ich kann mir das, glaube ich, vorstellen, wie man da so sitzt und eigentlich total geil findet, aber gleichzeitig immer so ein bisschen links und rechts schielt und auch so ein paar Blicke spürt.
Ja. Ja. Das ist so.
Ja, dann, das waren die drei, also zwei größere Stadien und dann noch das eine kleine.
Genau.
Und dann seid ihr wohlbehalten wieder nach Hause gekommen.
Dann sind wir wohlbehalten nach Hause gekommen.
Wunderbar. Und nächsten Stop hast du vorhin schon gesagt. Wo geht's hin?
Nach Lettland.
Das ist dann über?
Ende Juni, Anfang Juli.
Ja.
Lettland spielt ja mit dem Kalenderjahr.
Ja.
Also März bis
da werden dann wahrscheinlich auch wieder viele Hopper unterwegs sein. Du warst ja schon mal in Lettland, gell?
Genau, ja. Ja, ist von Haus zu gehen.
Weil eben, wenn es nur, wird ja eine der wenigen Ligen sein. Aber dann spielen die auch während der WM.
Mhm. Also die drei Baltischen spielen und Finnland, Schweden, Norwegen.
Mhm.
Die spielen auch mit dem Kalenderjahr. Wahrscheinlich, wenn die sich qualifizieren, also bei den baltischen Staaten ja unwahrscheinlicher, dann unterbrechen die, gehe ich von aus. Aber jetzt spielen sie durch. Wir sind
Norwegen
ja quasi
ist
auch
dabei.
Wir sind ja quasi auch über die WM da. Also wir fliegen ja Ende Juni, Anfang Juli, da ist ja gerade mit drin.
Norwegen ist dabei, Schweden glaubt nicht, Finnland wahrscheinlich auch nicht.
Ja. Und die Baltischen ja auch nicht.
Nee, diesmal nicht. Gut. Stift gezückt, für wer bin ich? Ich habe gespielt mit Bruno Labbadia, Andrzej Juskowiak und Thomas Doll. Bruno Labbadia, Andrzej Juskowiak und Thomas Doll. Ich bin Arne Friedrich, Detlef Dammeier oder Roy Präger. Arne Friedrich, Detlef Dammeier, Roy Präger.
Okay. Also, Bruno Labbadia hat gefühlt überall gespielt. Das muss man am Ende des Tages festhalten. Der hat auf jeden Fall gespielt in Darmstadt. In Lautern. Bei Bayern. Bei Bremen. In Köln. In Bielefeld. Und bestimmt noch bei drei Vereinen, die nicht um den Zettel haben.
Vielleicht auch bei 10 Vereinen. Weiß man immer nicht so genau.
Andrzej Juskowiak hat auf jeden Fall gespielt in Gladbach und in Wolfsburg.
Ja, vielleicht auch nicht.
Doch, bei den beiden auf jeden Fall. Und Thomas Doll hat gespielt. Beim HSV. Dann war der in Italien. Beim BFC hat er gespielt, aber das ist hier eher unrelevant, würde ich sagen. Hat der noch wo gespielt? Keine Ahnung. Gut, Arne Friedrich war Hertha und Bielefeld. Detlef Dammeier war Bielefeld auf jeden Fall und auch Wolfsburg. Und Roy Präger war HSV und Wolfsburg. Ja. Also Bielefeld und Labbadia hättest du natürlich auf jeden Fall Friedrich und Dammeier. Ob der mit Friedrich noch zusammengespielt hat, weiß ich nicht. Wolfsburg hättest du auf jeden Fall Dammeier, Präger und Juskowiak. Tja. Hat der Friedrich noch woanders gespielt? Wenn der Friedrich noch in Wolfsburg gespielt hätte, würde es passen.
Also nochmal kurz, ich habe gespielt mit Labbadia, Juskowiak, Doll. Ich bin Arne Friedrich, Detlef Dammeier oder Roy Präger.
Tja. Ich sage, ach, das passt nicht. Das ist wirklich tricky.
Ist, glaube ich, das Schwerste heute. Das sind aber alle ekelhaft.
Ich sage Detlef Dammeier.
Und das ist korrekt.
Ah! Ja. Also würde ich sagen, Labbadia in Bielefeld.
Korrekt.
Würde sagen, Andrzej Juskowiak in Wolfsburg.
Korrekt.
Und Roy Präger dann entweder in Wolfsburg.
Thomas Doll.
Thomas Doll beim HSV.
Korrekt. Arne Friedrich übrigens, glaube auch in Wolfsburg gewesen.
Ja, da war ich mir nicht sicher. Irgendwas hat da
also ganz im Herbst, Winter der Karriere. Deswegen habe ich da natürlich die Wolfsburg-Schiene aufgebaut. Roy Präger, war der HSV?
HSV safe, ja.
Und da war natürlich auch die Juskowiak-Doll-Geschichte.
Präger war diese Champions-League-HSV-Nummer, meine ich noch. Wo die Disput 4-4 gegen Juve.
Da war der, okay.
Ich meine ja.
Aber war ekelhaft, aber stark gelöst. Stark gelöst und manchmal, also war wieder ein schöner Fall von, du hast alles richtig zugeordnet und dann ist es trotzdem manchmal noch schwer.
Ne, die große Unbekannte ist da halt auch tatsächlich der schöne Bruno, weil der kann gefühlt noch überall gespielt haben.
Ja, du, ab und zu gönnt man sich, so. Du weißt es ja auch, ab und zu gönnt man sich so ein Labbadia oder so ein, keine Ahnung, wenn es da gibt ja so 2, 3, ich kann es ja immer reinwerfen.
Es ist so.
Und die sind immer dafür da, um zu verwirren.
Ja.
Ich habe gespielt mit Nils Petter Petersen, Markus Schroth und Marcel Schäfer.
Oh Gott.
Nils Petersen, Markus Schroth, Marcel Schäfer. Ich bin Jai Schau, Torben Hoffmann oder Sascha Ritter. Jai Schau, Torben Hoffmann, Sascha Ritter.
Boah. Okay. Nils Petersen hat gespielt. Natürlich. Cottbus?
Die macht in der Lausitz.
Der hat gespielt Freiburg.
Die macht in Breisgau.
Der hat gespielt bei den Bayern.
Die macht der Welt.
Und hat er noch in Bremen gespielt? Vielleicht auch noch bei Werder. Ehrlich gesagt, nicht mehr um den Zettel. Boah, Markus Schroth, ey. Junge.
Der Name hat mich aber gefreut.
Boah, ja. Das ist aber auch einer, ey. Der kann auch überall gespielt haben. Das würde auch niemanden wundern.
Nee, das ist auch so ein Typ, da hast du 3 Gesichter dazu.
Also, ich bin mir bei dem bei gar keiner Station sicher. Nur ich vorweg sagen, aber relativ sicher, dass der beim Club gespielt hat. Der hat bestimmt auch bei sowas wie im KSC mal gespielt, vielleicht. Boah, bei 1860 bestimmt auch. Das war so einer, der hat so die Südschiene bedient, würde ich sagen.
Bedient.
Ja, Nürnberg KSC 1860, das klingt erstmal solide.
Klingt dann nach einer soliden Zweitliga-Karriere.
Naja.
Ja, aber klingt halt auch dann deshalb nach Markus Schroth, das ist richtig.
Eben. Marcel Schäfer, der hat gespielt bei 1860 und der hat gespielt in Wolfsburg. Ja, bestimmt auch noch irgendwo, aber erstmal da.
Also gut. Gespielt mit Nils Petersen, Markus Schroth, Marcel Schäfer.
Schau. Der hat, meine ich, gespielt in Cottbus. Und ich meine bei 1860. Torben Hoffmann hat, weiß ich nicht, auch bei 1860 gespielt. Bei den Bayern vielleicht irgendwie Amateuren dann einmal reingerutscht. Woanders habe ich den nicht auf dem Zettel. Marcel Ritter natürlich Freiburg.
Sascha Ritter.
Freiburg, Schalke. Und dann, ich glaube, unter Magath noch in Wolfsburg. Judy. Also. Schau könnte natürlich passen. Cottbus, Pedersen, Schrot, 1860. Und Schäfer, 1860. Torben Hoffmann könnte passen. Pedersen, Bayern. Die anderen beiden, 1860. Und Sascha Ritter kriege ich in die Verlosung nicht rein, höchstens mit Pedersen bei Freiburg. Also würde ich gehen mit Schau.
Das ist korrekt. Alles wunderbar hergeleitet. Der Knackpunkt war, ob du Schäfer zu 1860 verortest. Was ich nicht mehr getan hätte, hatte ich gar keine Ahnung mehr. Danach war er aber 10 Jahre in Wolfsburg. Für mich ist es immer so Wolfsburg. Pedersen dann?
Cottbus, würde ich sagen.
Genau. Schrot?
Auch bei 1860
genau. Vielleicht. Und Schäfer auch 1860. Stark fand ich Schrot bei KSC. War er, glaube ich, nicht, aber ist, hat sofort bei mir was aufgemacht. Also sehe ich genauso. Und besonders lustig fand ich, weil es mir genauso geht, als du gesagt hast, Marcel Ritter, weil für mich sind Marcel Schäfer und Sascha Ritter, also könnte, das ist so für mich das Halstenberg-Klostermann-Ding.
Ja.
Es ist so, ist es der eine, ist es der andere?
Und das hat es extrem perfide gemacht, die beiden in einem zusammenzubringen, würde ich sagen.
Das ist absolut richtig. Und da sage ich dir auch ganz selbstkritisch, es war nicht mal so gewollt, aber als ich dann da so stehe, habe ich gedacht, ja Gottes Willen, welcher war jetzt nochmal wer? Geht es hier vielleicht auch so? Und dann ist es ja wunderbar, dass es so war. Kleiner Nachtrag noch zu Jia Shao. Ich hatte nicht mehr auf dem Zettel, dass der dann doch so lange in Deutschland war. Der war knapp 10 Jahre dann auch da.
Boah, also das hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, der war, weiß ich nicht, 2-3 Jahre in Cottbus und vielleicht 2 Jahre bei 60.
Ja, so hätte ich auch gesagt. Der war aber tatsächlich 4 Jahre bei 60 und 5 bei Cottbus.
Boah, ja, hätte ich nicht auf dem Zettel
gehabt. Und dann noch 10 Spiele für Duisburg gemacht.
So, und ich möchte jetzt mal sagen, Markus Schrot
hat beim KSC gespielt.
94 bis 98 beim KSC. So. 98 bis 2004 bei 60 und 2004 bis 2007 in Nürnberg.
Du bist halt einfach ein Experte der Südschiene.
Ja, also.
Ist es nicht ein Franke?
Warte. Ist gerade schon zugemacht. Wo ist er denn geboren? Aber also den bringt man doch nur irgendwie mit so.
Ja.
Der ist in Karlsruhe sogar geboren.
Ach, wirklich? Ja, siehst du mal. Olli Kahns Erbe sozusagen. Ja, nee, also stark hergeleitet. Und Nachtrag zusätzlich, zweiter Nachtrag zu Shao, aktueller chinesischer Nationaltrainer. Wer hätte es gedacht? Niemand. Nummer 3. Also 2-0 für dich. Geht schon die Runde an dich. Bärenstark. Ich habe gespielt mit Darren Buckley, Mo Zidane und Thorsten Frings.
Jetzt willst du mich demütigen.
Darren Buckley, Mo Zidane und Thorsten Frings. Ich bin Pérez Ovomoyela, Nelson Haedo Valdez oder Erwin Skela.
Gut, das ist wirklich, jetzt willst du mich vorführen. Ja, gefühlt außer Erwin Skela nur Ex-Dortmunder dabei. Gehen wir das mal an. Darren Buckley hat sicher gespielt in Bochum, in Bielefeld und bei uns. Zidane, der auch überall gespielt, also in,
kann man so sagen,
Mainz, Bremen, beim HSV, bei uns. Und auch da vergisst man bestimmt noch was. Und Thorsten Frings ist, glaube ich, von den Stationen her der einfachste. Das ist Werder, BVB, Bayern. Glaube, dann wieder zu Werder und dann Karriereende. Ovo Mojela, Bielefeld, Bremen, Dortmund. Valdez, Bremen, Dortmund. Glaube, in Deutschland dann nichts mehr. Boah, Nerwin Skela, ey, Junge. Erwin Skela hat auf jeden Fall in Frankfurt gespielt. Boah, würde auch sagen in Bielefeld. In Bremen nicht, in Mainz nicht. Bochum nicht. Ich glaube, dann ist er nicht. Die anderen sind, glaube ich, nicht relevant für hier. Buckley und Ovo Mojela, würde ich sagen, haben in Bielefeld zusammengespielt. Ob in Dortmund noch, weiß ich nicht, könnte aber natürlich auch sein. Buckley und Valdez in Dortmund. Ja, vielleicht schon. Frings und Valdez glaube ich nicht mehr. Frings war ein Ticken früher. Und der ist dann mit der Pleite, fast Pleite, zu euch gegangen. Da habt ihr uns ja quasi Liquidität gerettet. Das war vor Valdez, würde ich sagen. Also wäre Valdez für mich raus. Ovo und jeder Buckley, wie gesagt, könnten das gemacht haben. Ovo und Frings könnten in Bremen zusammengespielt haben. Ovo und Zidane. Ja, das könnte auch passen. Ich gehe mit Patrick Ovo Mojela.
Und das ist nicht weniger als korrekt. Damit hast du mich gesweept. War keine einfache Runde. Ich glaube, das letzte war noch das einfachste. Hast du auch korrekt hergeleitet. Buckley Bielefeld mit Ovo Mojela, Zidane BVB, Frings Bremen. Da war die einzige Ablenkung Valdez. Das hast du mit Frings gut rausgearbeitet. Und Erwin Skela, da sind mir die Ideen ausgegangen, wie ich da doch was reinbringen soll. Und dachte, Erwin Skela ist für mich so einer, nicht ganz die Kategorie wie Labbadia, wo man weiß, der war überall. Und bei Erwin Skela, finde ich, denkt man, der könnte überall gewesen sein.
Ja, ist so. Also das Einzige, was ich da fest vor Ort ist, Frankfurt.
Ja, genau.
Und danach, wenn du mir jetzt sagen würdest, der hat doch in Nürnberg gespielt, würde ich sagen, ja klar.
Also Bielefeld wusste ich auch noch. Deswegen hab ich ihn überhaupt mit reingenommen. Wegen der Buckley-Geschichte. Aber eben, wenn du mir sagst, der war eben 2 Jahre in Nürnberg, würde ich sagen, ja sicher. Wenn der vielleicht noch ein Jahr in Bremen war und da aber nur auf der Bank saß und 3 Einsätze, das kann durchaus möglich.
Ja, oder wenn der nach Frankfurt noch in Stuttgart oder Freiburg war.
Ist für mich auch ein Kaiserslautern-Spieler, war er da nicht auch?
Ja, wahrscheinlich.
Also wahrscheinlich war er da schon. Jetzt gucken wir. Ah, Cottbus war er natürlich, na sicher.
Oh, ah, klar, mit Pedersen wahrscheinlich.
Also wir gehen mal durch. Union Berlin 2 Jahre, 95 bis 97, sicher. Dahinter machen wir noch 2 Jahre Aue, ein Jahr Chemnitz, ein Jahr Waldhof Mannheim, 3 Jahre Frankfurt, 1 Jahr Bielefeld, 1 Jahr Kaiserslautern. Dann gehen wir kurz ins Warme zu Ascoli Calcio, dann gehen wir 2 Jahre Cottbus, gehen 1 Jahr Koblenz und dann lassen wir es ausklingen.
Und ich,
das wundert mich nichts daran.
Ich hätte alles unterschrieben, wenn du mir das vorher einfach so gesagt hättest.
Waldhof Mannheim ist natürlich sonnenklar. Geglaubt.
Ja, ganz klar.
Es ist sonnenklar.
Auch dass er erst die Ostschiene macht.
Ja, ja, klar.
Natürlich, natürlich.
Du gehst natürlich mit dem Höhepunkt natürlich viel zu spät dann Cottbus. 2007 bis 2009 ist natürlich dann zu spät, weil da hast du im Osten schon abgeklappert. Ich denke, dass Cottbus nach Chemnitz damals schon in der Verlosung war, aber da hat es sich vielleicht nicht ergeben. Aber an sich Stark.
Klingt alles schlüssig.
Ja, 11 Jahre Nationalspieler Albanien, 76 Spiele, wie viele Tore?
8?
13. Ungefähr so unspektakulär wie der Rest auch.
Ja. Kommen wir zum Schwerpunkt und den habe ich heute mitgebracht. Und ich dachte, bevor es so ein bisschen inhaltlich wird und wir sicherlich auch ein bisschen diskutieren, aber mal neue Pfade betreten, du als der Gegenpressing-England-Experte. Tippst jetzt mit mir, also ich tippe nicht, weil ich weiß den aktuellen Stand. Es ist ja wieder so, die Wembley-Woche steht vor der Tür, wenn jeden Tag zwei neue, mehr oder weniger bekannte Vereine in Wembley nach einer 46-Spieltags-Saison und mindestens einer, manchmal auch zwei Playoff-Runden in den Knochen, das Aufstiegsendspiel spielen und würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal zusammen in der League 2, also für den Aufstieg in die League 1 an.
Das ist, lass mich kurz, das ist fünfte in vierte oder vierte in dritte?
Das ist vierte in dritte.
Ja.
Dann gucken wir uns den Playoff-Aufstieg in Championship, also dritte in zweite an und natürlich auch den Aufstieg in die Premier League.
Ich muss jetzt aber nicht die Mannschaften raten, die beteiligt sind.
Die Mannschaften gebe ich dir, aber du mit deinem Expertenwissen aus England könntest uns ja mal sagen, deine Einschätzung, wie es ausgeht, wäre dann.
Also ist noch nicht vorbei, nicht, dass du mich jetzt hier komplett vorführen willst.
Okay. Nein, es ist den Aufstieg in die vierte Liga ist vorbei, den sage ich dir aber gleich.
Ja, da hat es Leighton Orient natürlich gemacht.
Wie es ausgegangen ist. Bei den anderen ist jeweils das Halbfinal-Hinspiel schon durch. Die Ergebnisse kriegst du aber erst, wenn du durchgetippt hast, natürlich.
Immer Leighton Orient, immer Plymouth Argyle.
Das sind immer die Protagonisten. Also, ich sag mal so, Aufstieg National League in League 2.
Kannst du, also, wenn's geht, wenn die so auch sowas wie Leighton und Orient zum Beispiel haben, kannst du mir da nur die Stadt geben und ich sag das dahinter, wenn's da was gibt?
Ja. Gibt's viel Schönes dabei.
Ja, ich eben, das ist echt schön. Das ist
das kriegst du, mach nur kurz, chronistenpflichtmäßig, National League in League 2, also fünfte englische Liga und vierte englische Liga ist durch. York, was kommt danach?
FC.
City.
Richtig.
Ist als Direktaufsteiger hochgegangen und das Finale der Playoff war dann Boreham.
Boreham Wood oder Boreham?
Ja, Boreham Wood.
Waren wir schon?
Waren wir schon gegen den AFC Rochdale.
Mhm.
Rochdale war nach der sozusagen regulären Runde Zweiter, auch deutlich. Also York City ist mit über 100 Punkten aufgestiegen, ich glaube 106 oder 108. Und Rochdale war ein oder zwei Punkte dahinter, hat es dann auch gezogen, 3-1 im Elfmeterschießen hochgegangen.
Schade für unsere Freunde aus Boreham Wood.
Das stimmt, aber herzlichen Glückwunsch nach Rochdale. Mehr als verdient.
Aber Trauer im Norden von London, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Auch im ganz weit Norden von London, die wir das gestellt haben.
Heute noch Bauchschmerzen von dem Pub-Essen.
Glaube aber auch hier Nahverkehrszone 8 oder so. Ja. Also.
Fährt jetzt ein Bus raus? Nee, da müsst ihr laufen. Ach, danke.
So, dann kommen wir. Aufstieg League 2 und League 1?
Ja.
Es sind Bromley, Milton Keynes und Cambridge.
Cambridge United.
Cambridge United.
United.
Sind direkt hochgegangen. Es geht quasi noch um den vierten Aufsteiger. Hier haben 3 von 4 was hinterm Name. Also hier kannst du ein bisschen, bisschen zeigen, was du kannst. Nämlich einmal Salford.
Salford. Ich kenne das Wappen von FIFA, das ist so ein Löwe. Ah, FC oder City? FC.
City.
Richtig.
Dann Notts.
Notts County natürlich. Notts County. Ehemalige Trainerstation von Sven-Göran Eriksson.
Das stimmt. Dann der FC Chesterfield.
Mhm.
Und Grimsby.
Town.
Town.
Alter, die Fischerstadt. Die haben doch United Manchester aus dem FI Cup geworfen, oder?
Ja, ich meine ja, genau. Die Hinspiele waren, wie gesagt, schon. Ergebnisse kriegst du hinterher. Es spielt im Halbfinale quasi Grimsby Town gegen Salford City und der FC Chesterfield gegen Notts County. Und jetzt die Fragen, wer schafft's nach Wembley und wer geht dann hoch?
Meine Arbeiterfreunde aus Grimsby drücke ich natürlich die Daumen, aber Salford hat eine überzeugende Runde gespielt, deswegen geht Salford hoch und bei Notts County habe ich überhaupt keinen Zweifel, weil die waren die Mannschaft der Saison, die werden da unangefochten hochgehen.
Also Finale Salford gegen Notts, wer macht's dann?
Dann macht's wahrscheinlich Notts, weil Salford noch nicht die Erfahrung hat, die es braucht.
Gut, also Notts County locken wir ein. Überprüfen wir das nächste Mal. Wembley Time ist am 25.05.
Ja.
Mit dem Finale.
Ja.
Und ich sag mal so, du bist nach den Hinspielen gut dabei. Salford hat das Hinspiel in Grimsby 2-1 gewonnen.
Ja.
Und Notts County hat in Chesterfield 1-0 gewonnen.
Ja, Torschütze Miller.
Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, dann kommen wir. Aufstieg, dritte Liga in zweite Liga, League One in die Championship. Hochgegangen sind Lincoln,
sind die auch City?
Sind auch City. Und Cardiff?
Auch City.
Und in den Playoffs.
Cardiff ist so weit unten jetzt.
Cardiff ist letzte Saison abgestiegen aus der Championship und jetzt direkt zurück. Wieder hoch. Ja. In den Playoffs sind Stockport
FC,
County, Bradford,
City,
dann die Bolton,
wie Uli Hoeneß sagen würde, Wanderers,
die Bolton Wanderers,
die Bolton Wanderers
und der FC Stevenage.
Mhm.
Auch hier waren die Hinspiele schon. Im Halbfinale treffen aufeinander der FC Stevenage und Stockport County und die Bolton Wanderers und Bradford City. Und auch hier die Frage, wer schafft es ins Finale?
Bei den Bolton Wanderers ist für mich die Frage, ob Johan Elmander rechtzeitig fit geworden ist.
Das werden wir sehen.
Ich drücke natürlich den Bolton Wanderers die Daumen, Traditionsclub. Aber wie das so ist, ich weiß bei denen gerade nicht, wie das so, weil die sind ja auch wirklich echt durchgereicht worden und hatten echt harte Zeiten. Waren ja früher, glaube ich, öfter mal so UEFA Cup-mäßig unterwegs, also oder Europa League. UEFA Cup damals gegen Bayern, ja.
Das waren auch so die ersten, die ich auf dem Zettel habe, die nicht Nike oder Adidas Trikots hatten. Die hatten, glaube ich, Reebok.
Ich glaube, Reebok, ja. Ja, und die hatten auch wirklich ein paar gute Spieler. Die hatten eben Johan Elmander, den alten Schweden. Die hatten auch, meine ich, so einen. Ah, ne, der war Blackburn. Wurscht. Jedenfalls, Bolton gönne ich es einfach, deswegen hoffe ich, dass die hochgehen. Gehen da zwei hoch?
Nee, einer.
Du einer, musst sagen, einer aus wer, vier.
Einer aus vier.
Boah. Also Stockport hat so eine solide, so eine abgezockte Truppe, die gehen am Ende hoch. Deswegen gewinnen die gegen Stevenage natürlich und spielen gegen Bolton im Finale.
Und schaffen es dann?
Ja, Stevenage.
Stockport.
Stockport, ja genau, gegen Stevenage. Aber Stockport geht hoch, abgezockte Truppe, die sind gefestigt. Haben über Jahre jetzt den Kern zusammengehalten. Da gab es viele Angebote und die haben es geschafft, den Laden zusammenzuhalten. Auch viele Gehaltsverzichte natürlich in der Mannschaft gehabt. Aber ja, wenn du den Michael Andrews als Kapitän hast, der da als Führungsfigur vorangeht, dann ist es halt was. Da muss es aber jetzt auch klappen, weil sonst fällt die Truppe auseinander, sage ich dir ganz ehrlich.
Unter anderem bei Bolton Wanderers JJ Okocha.
Ja.
Mal aktiv.
Das ist aber schon gut. Ganz über mehr.
Auch hier liegst du erstaunlich gut.
Das ist erstaunlich. Wieso denn erstaunlich?
Ja, ich freue mich da für dich.
Das ist erstens mal gelogen und zweitens möchte ich jetzt von dir jetzt wissen, warum erstaunlich.
Nein, ich find es gut, dass ernst gemeint. Also es ist auch nicht, wo hier die Polemik herkommt auf einmal.
Du bringst so eine Schärfe rein, so eine unterschwellige Schärfe durch diese einzelne Wörter, die das Ganze so ein bisschen zuspitzen. Und ich finde, das habe ich nicht verdient, weil ich habe das sauber hergeleitet.
Nein, hast du, absolut. Stockport in Stevenage 1-0 gewonnen, das Hinspiel.
Ja. Die spielen viel zu null.
Bolton Wanderers gewinnen zu Hause gegen Bradford ebenfalls 1-0.
Die haben keine Fünferkette, die haben eine Wand.
Und Wembley Time ist am 24.05. Stockport ist eingeloggt.
Ja.
Mal schauen.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Lass Tipico glühen.
Kommen wir noch zum Aufstieg in die Premier League. Coventry City mit Frank Lampard als Trainer souverän als erster hochgegangen.
Frankie Boy.
Auf Platz 2 in einem Krimi am letzten Spieltag, kann man sagen, Ipswich Town. Ein Punkt vor Millwall. Die dementsprechend in den Playoffs sind, zusammen mit dem FC Southampton, dem FC Middlesbrough und Hull.
City,
die am letzten Spieltag Wrexham überholt haben noch und aus dem Playoff-Rang gestoßen haben.
Also Playoff-Rang, heißt es also, dass das Märchen nicht weitergeht?
Nee, dies ja nicht. Auch hier waren die Hinspiele schon. Es spielt Hull gegen Millwall und Middlesbrough gegen Southampton. Wer schafft es ins Finale und wer geht in die Premier League?
Also bei Middlesbrough ist die Frage, ob der Trainer Christian Ziege starten lässt oder nicht. Weißt du, ob er von Anfang an spielen durfte?
Sicherlich.
Ich glaube, in so einem Spiel musst du ihn bringen.
Musst du ihn bringen. Fit gespritzt auch.
Ja. The slow German. Nee, also wäre natürlich Ironie des Schicksals, wenn Millwall hochgeht und West Ham runter. Wonach es ja tatsächlich ziemlich aussieht, meine ich.
Das ist tatsächlich eine Story, die da gerade hochgekocht wird in England.
Ja. Sagen das dir deine Quellen vor Ort?
Ja, sagen
die Quellen Kontakte vor Ort. Ja, und allein um der Geschichte willen geht Millwall mindestens mal nach Wembley. Und Millwall spielt gegen Hull, hast du gesagt.
Mhm.
Und Middlesbrough gegen?
Southampton.
Da geht Southampton hoch. Die haben einfach die Erfahrung mit Middlesbrough. Southampton, ja, klassische Fahrstuhlmannschaft in England. Die werden das wieder machen. Die haben da gefestigte Strukturen auch im Verein. Middlesbrough ist jetzt dann endlich mal wieder da, dass sie auch mal wieder hoch können. Aber das kommt noch ein, zwei Saisons zu früh. Aber der Kern und die Richtung stimmt. Das heißt, am Ende gehen wir im Finale mit Southampton gegen Millwall. Und wahrscheinlich wird sich dann die Fahrstuhlmannschaft auch wieder durchsetzen. Und das Märchen wird hochgekocht bis ins Finale mit Millwall, die gute Geschichte, aber wird sich dann nicht erfüllen. Und es wird dann nächstes Jahr wieder das Derby in the Challenge League, nee, wie heißt es? Championship geben.
Championship. Southampton ist eingeloggt, am 23.05. ist Wembley Time, also ist das erste der Finalspiele. Und hier ist tatsächlich in beiden Spielen noch alles offen, weil sie beide, also Millwall in Hull und Southampton in Middlesbrough, schiedlich friedlich 0-0 gespielt haben.
Da war wenig los. Apropos schiedlich friedlich, Vaduz Arau momentan 1-1, sind noch 5 Minuten zu gehen. Womöglich ist es da auch eher schiedlich friedlich dann bis zum Ende, weil da wird vielleicht dann keiner mehr Großes machen, aber wir werden noch sehen.
Einigen sie sich wie Greifswald gegen Lok am Wochenende, wo beiden der Punkt zum Klassenerhalt schrägstrich zur Tabellenführung gereicht hat.
Ich habe es gelesen, der nicht angriffsbereit, jetzt auch im Osten. Ich muss ja sagen, ich fand es ein bisschen schade, ist ja Regionalliga Nordost, ich fand es ein bisschen schade, dass Pele nicht mehr in der Liga wäre, weil der hätte sicherlich auch eine Meinung dazu gehabt. Könnte ich mir vorstellen.
Wenn Pele da quasi an der Stelle von Carl Zeiss Jena gewesen wäre und also,
und ich meine, der Trainer von Carl Zeiss Jena hat ja eine Pele-Wollitz-eske Antwort gegeben.
Ja.
Aber Pele-Wollitz hätte da, glaube ich.
Ja.
Glaubst du, da wäre irgendwas wie Moral- und Anstand-Thema gewesen?
Du denke nicht. Ich glaube, der hätte das sachte wegmoderiert.
Ja, hätten wir auch so gemacht.
Hätte wenig gegen beide Mannschaften und den Schiedsrichter gehetzt.
Ja. Fand ich auch gut, der Trainer von KZ Szene hat ja auch zu Recht gesagt, ja, eben, ist irgendwie ein bisschen schwierig und so. Und er würde sowas nie machen, er hat sowas nie gemacht und er wird es auch niemals machen. Und da habe ich nur gedacht, ich weiß jetzt nicht, wie alt der Kollege ist, aber da habe ich auch gedacht, da weiß ich nicht, ob man sich dann so aus dem Fenster lehnen muss, weil da wirst du dann vielleicht auch an anderen Aktionen dann dran gemessen. Aber muss jeder selber wissen und ich kann den Frust verstehen.
Also Pele hätte noch gesagt, am letzten Spieltag, also da rächt sich das.
Ja.
Ist klar. So, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Schwerpunkt. Das war ja nur der Aufgalopp. Drauf gekommen bin ich, weil zumindest die Relegation von der Championship in die Premier League ab der nächsten Saison ein wenig reformiert wird. Und als ich das so rudimentär die Überschrift gelesen hatte, habe ich mich ja schon so ein bisschen aufgeregt, was die Scheiße soll. Als ich es dann ein bisschen genauer gelesen habe, habe ich dann, aha, eigentlich gar nicht so dumm, was die KollegInnen da in England machen. Weil es ist ja wie folgt, die Championship hat 46 Spieltage, also 24 Mannschaften in der Liga, dementsprechend 46 Spieltage und dann eben aktuell noch ein Playoff-Halbfinale mit Platz 3, 4, 5, 6, die da spielen und dann eben im Hin- und Rückspiel die beiden Mannschaften für Wembley ermitteln, wo dann in einem Spiel eben der dritte Aufsteiger ausgespielt wird. Im März diesen Jahres haben die Clubs der Championship für eine kleine Reform gestimmt, dass eben im nächsten Jahr die Plätze 3 bis 8 um den dritten Aufstiegsplatz spielen. Also sprich zwei Vereine mehr. Was bedeutet, dass die Vereine, die auf Platz 3 und 4 nach 46 Spieltagen stehen, automatisch im Halbfinale gesetzt sind, als sozusagen die beiden Köpfe. Und die Mannschaften 5 bis 8 in einem Spiel, also nicht im Hin- und Rückspiel, sondern in einem Spiel, die beiden Gegner ausspielen. Der fünfte spielt gegen den achten und der sechste gegen den siebten, also wird doch nichts gelost, ist so gesetzt. Also der fünfte verdient sich vermeintlich gegen die schwächste Mannschaft des Spiels und dann der sechste gegen den siebten. Und die beiden Sieger davon treffen dann eben auf den dritten und auf den vierten im Halbfinale, wo es dann nach wie vor, wie jetzt auch, ein Hin- und Rückspiel geben wird. Es ist vorerst keine Ausweitung auf die League One und die League Two geplant, wurde zwar diskutiert, aber man möchte erst mal schauen, ob das wesentliche Ziel erreicht wird, was sich die Championship gesetzt hat. Und ich habe vorher gedacht, boah, jetzt nach 46 Spieltagen noch eine Playoff-Runde mehr, muss das denn sein, wenn wir sowieso schon immer Belastung thematisieren und in der zweiten englischen Liga ja auch die Dichte an Nationalspielern jetzt nicht so super gering ist, weil da ja auch relativ viel Geld im Umlauf ist. Das Ziel, was sich aber die English Football League gesetzt hat, ist, zum Saisonende die Zahl der Spiele zu erhöhen, in denen es noch um was geht. Und das finde ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Bogen zu dem, was du vorhin gesagt hast, so boah, du als Bayern-Fan weißt gar nicht, wo du nichts der Motivation herziehen sollst, so sinngemäß, ist eine Sache, über die man zumindest diskutieren kann.
Ja, also im Endeffekt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es ja so eine Art exklusive Playoffs sozusagen. Und das ist, glaube ich, das, wo ich jetzt im ersten Moment eher so ein bisschen Mühe mit habe, weil entweder, also ich finde, das ist dann wirklich so ein nichts Halbes und nichts Ganzes, weil du machst weder Playoffs für alle, also dass du dann so Aufstiegs-Abstiegsrunde mäßig machst, wo es dann für alle weitergeht und alle weiterspielen und alle noch eine Chance haben auf irgendwas und um irgendwas spielen können oder müssen. Oder du machst halt wirklich so, wie es jetzt ist, so das Minimum an Aufstiegsspiel mäßig. Deswegen finde ich das so erstmal so ein bisschen, auch was du sagst, dass dann eben noch mehr Spiele sind. Für mich ist das Grundproblem in diesen Ligen einfach, dass es überhaupt 46 Spiele gibt. Das ist für mich schon mal das grundlegende Problem, dass du eine 24er-Liga hast. Das ist ja Wahnsinn. Deshalb, ja, also das wäre für mich der erste Punkt. Und dann bräuchte man auch viel weniger in Szenarien denken, wie man die Spannung für mehr Vereine hochhalten kann Richtung Ende der Saison, sondern dann hätte man das, glaube ich, damit schon recht viel eingefangen. Deshalb wird das aus meiner Sicht die erste Geschichte, wo man ansetzen müsste.
Mit der 24er Liga bin ich bei dir, dass das natürlich Wahnsinn ist. Also, wenn du guckst, wie viele englische Wochen du dann auch tatsächlich hast, was du eigentlich für einen Kader stellen musst. Aber genau deswegen fände ich es fatal, quasi beispielsweise, weiß ich nicht, wie in Tschechien die Liga zu trennen in Auf- und Abstieg. Mehr würde ja da keinen Sinn ergeben, weil du ja keine Europapokalplätze da ausspielst. Also dann bei 12 den Cut zu machen oder so. Weil du ja entweder ein System hättest, dass du deine Punkte mitnimmst irgendwie. Und dann kann man sich halt die Frage stellen, warum der 12. noch eine halbe Saison spielen soll gegen den 24. Da ist der Punktabstand wahrscheinlich schon so groß, dass es dann für die Mannschaft, die wirklich so im Mittelfeld rumdümpeln, also ich sag mal Platz 14 bis Platz 10 oder so, ja, um gar nichts mehr geht. Oder du machst halt nochmal so komplett do or die wie da in den Playoffs. Jetzt, wo du ja fragen kannst, okay, dann kann der 24. 46 scheiß Spiele machen und gewinnt dann auf einmal drei und hält die Klasse. Wäre
Ja,
auch schwierig.
das ist ja immer die Frage mit diesen Playoffs. Und ich meine, mit dieser Aufstiegs-Abstiegsrunde habe ich auch so ein bisschen meine Mühe. Ich habe es jetzt eben in der Schweiz gibt es jetzt seit, das ist die zweite Saison, in der es das gibt. Die haben es wenigstens dann, finde ich, noch ganz, ganz okay gemacht, dass sie sagen, es gibt nämlich nicht mehr Spiele mit Aufstiegs-Abstiegsrunde, sondern sie teilen nach. Also die spielen ja, das ist eine Zwölferliga und die spielen gegen jeden viermal. Und sie teilen, nachdem jeder dreimal gegeneinander gespielt hat, da teilen sie und machen dann quasi eine Runde noch. Oder warte mal, nicht mal. Nee, nicht mal, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht aber schon. Also auf jeden Fall nicht die Hälfte der Saison, sondern das ist eigentlich noch ganz, ganz gut gelöst und du hast am Ende der Saison auch nicht mehr Spiele, als du auch vor der Reform hattest. Aber da sieht man halt auch, also vor allem in der Abstiegsrunde, da gibt es dann halt die Mannschaften, die quasi in der Abstiegsrundentabelle dann an 1, 2, 3 stehen, die spielen halt wirklich, also die können fast schon rein rechnerisch nicht mehr in Abstiegsgefahr kommen. Und da ist es wirklich, da stelle ich mir vor, der total Banane. In der Aufstiegsrunde, dadurch, dass die Liga so klein ist, ist es schon nochmal besser, weil du hast dann halt in der Aufstiegsrunde sechs Mannschaften und da geht es ja dann auch um internationale Plätze. Das heißt, es geht um Meisterschaft, es geht um Quali-Plätze für Europa League, Conference League. Da geht es dann für fast alle um was. Also das ist tatsächlich dann noch recht charmant. Und in der Abstiegsrunde geht es eigentlich nur noch um eben den letzten, der direkt absteigt und den vorletzten, der in die Relegation geht. Aber eben, das sind dann von den sechs Mannschaften Minimum zwei, eher sogar drei, sind da eigentlich schon mehr oder weniger safe. Und dann, ja, ist das irgendwie auch witzlos.
Ja, deswegen finde ich die Ausweitung hier um zwei Mannschaften, wenn du es wirklich nach 46 oder nach, weiß nicht, 44 Spieltagen so eng hast, dass da noch vier, fünf, sechs Vereine in der Verlosung sind, könnte das schon aufgehen, weil du halt eben dieses Ding mit Europa halt nicht hast, ne?
Ja, klar, logisch. Ja, es gibt weniger, um
So.
das zu spielen. Aber da ist
Ja.
es halt dann schon so, da frage ich mich dann, also auf der einen Seite ja, absolut, klar, wenn die Saison dann schon so lang geht, kommen wir aber wieder zum Ursprung, die Saison sollte wahrscheinlich gar nicht so lang gehen. Aber wenn du es dann halt hast, ja, dann macht es irgendwie schon Sinn. Auf der anderen Seite finde ich auch, wenn die Saison dann schon so viele Spiele geht, dann ist es eigentlich umso fairer, dass die Platzierung, die du hast, dass die dann halt auch, weißt du, ist was anderes, also da ist es halt noch mal ehrlicher, als wenn du es nach 30 Spieltagen machst. Weil wenn du nach
Ja.
46 oder ja, 46 Spieltagen halt Dritter bist oder Zweiter bist, dann sollte das halt auch so sein. Und Aarau macht es 2-1 in der 95. Ich drehe am Rad. Und damit haben wir eine Überraschung. Aber es ist nicht aus. Ja, also das wäre dann schon noch fairer.
Ja, wenn man jetzt, also die aktuelle Abschlusstabelle.
Schau mal, Torschütze. Der 38-jährige Raul Bobadilla.
Dafür hast du ihn geholt, musst du ehrlich sagen. Genau für das Tor hast du ihn geholt.
Gut, ja, also.
Wenn du dir die aktuelle Abschlusstabelle anguckst, sagen wir mal, jetzt Platz, nehmen wir mal Platz 8, um den es geht. Zwischen Platz 8 und Platz 14 sind es 9 Punkte.
Mhm.
Also wenn du natürlich mit dem Blickwinkel, weil du weißt, also man weiß jetzt nicht, wie viel dann manche Vereine vielleicht schon abgeschenkt und ausprobiert haben, weil es für die dann nicht mehr zu Platz 6 gereicht hat. Aber ist jetzt nicht so eine Riesenrange nach 46 Spieltagen, finde ich. Wo du ja dann, wie gesagt, auch nochmal anders vielleicht in die Spiele gehst.
Ja. Yeah.
Was natürlich extrem witzig gewesen wäre, wenn es so eine Art Abstiegsplayoffs auch noch gegeben hätte, weil Sheffield Wednesday ist als 24. abgestiegen mit einem Torverhältnis von minus 60 und 0 Punkten, weil die mit massiven Minuspunkten in die Saison gegangen sind. Und wenn die jetzt einfach durch so Playoffs noch die Klasse gehalten hätten, wäre natürlich auch irgendwie extrem witzig gewesen. Aber ja, also ich kann zumindest den Ansatz verstehen, dass du in so einer Liga, wo du nicht Europa noch hast, irgendwie noch eine Spannung kreieren willst, weil du ja, wie gesagt, bei so einer Anzahl an Spielen auch einen Kader hinstellen musst, der ein bisschen was kostet und du ja irgendwie dann vielleicht auch noch mal Geld generieren möchtest.
Ja, aber eben, dann finde ich es halt irgendwie wieder schade, dass es nur, also dass es dann so eine Exklusivität gibt, die es ja sowieso schon gab, aber du weitest die Exklusivität noch so ein bisschen aus. Ja, also ich bleib dabei, für mich würde sich die Frage wahrscheinlich gar nicht stellen, wenn wir eine kürzere Saison hätten, und aus meiner Sicht sollte die English Football League da eher ansetzen, statt, also das ist jetzt, was sie jetzt machen, ist für mich Symptombekämpfung und nicht Ursachenbekämpfung.
Ja, das wäre natürlich extrem interessant, wenn die das Fass aufmachen würden, weil es ja nicht nur so, dass du in der Championship 46 Spieltage hast, sondern in den beiden Ligen darunter auch. Also und auch darunter in denen, da müsstest du ja massiv Mannschaften verschieben. Das wäre wirklich ein interessanter Reformansatz.
Ja. Ja, also da, also es kommt sicher, oder?
Es kommt sicher, ist beschlossen. Ab der nächsten Saison. Also das sind jetzt quasi die aktuellen Playoffs, die letzten im alten Modus.
Ja. Ja, dann sind wir gespannt. Aber ich meine, viel mehr, also da gibt es ja keine, gibt es ja dann, also ändert ja nichts für die Vereine dahinter, so. Ich bin tatsächlich eher gespannt, weil wenn wir diese Diskussion, die sie jetzt irgendwie so aus meiner Sicht wieder so ein bisschen beruhigt hat, war vor einem Jahr rum, war die Diskussion ja ganz, ganz hoch, auch von teilweise von Spielerseite, Profispielerseite, dass es zu viel Spiele generell gibt. Ich finde, die Diskussion spielt irgendwie gar keine Rolle mehr. Da war ja auch kurzzeitig mal so, dass manche streiken würden und weiß ich nicht. Also solche Geschichten gab es ja. Spielt jetzt gar keine Rolle mehr, aber wenn das irgendwann mal tatsächlich wieder Thema werden sollte und es dann auch dann tatsächlich Maßnahmen geben sollte, dass Kalender ausgedünnt werden oder wie auch immer, dann kannst du eigentlich nicht bei einer 24er-Liga bleiben.
Nee, die Frage ist, wer da wieder den ersten Aufschlag macht, weil ich sag mal, bei Nationalmannschaften, FIFA, UEFA geht ja der Trend eher dazu, immer weiter auszuweiten. Ist halt die Frage, ob die Ligen auf was verzichten wollen, ne?
Ja, es ist ja immer die alte Frage, weil man sagt ja immer, das Produkt würde wahrscheinlich besser werden, wenn es weniger Spiele gibt. Aber solange das Produkt noch genügend abwirft, gibt es ja keinen Grund, was zu ändern.
Und ich sag mal, zumindest die diesjährige Champions League K.O.-Phase hat das Gegenteil bewiesen, ne? War wahrscheinlich eine der besten seit langem.
Also, wahrscheinlich. Wahrscheinlich und auch, also Das ist, haben wir, glaube ich, auch schon immer wieder mal besprochen. So das ganze Thema, der Fußball ist mir so attraktiv, es kommt so viel Fußball und hier und da. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz nischige Fußballfan-Debatte, die wir vielleicht führen und wo wir vielleicht sagen, boah, ja, hier irgendwie Kommerz und diese, aber wo wir gar nicht die in der Lage sind, uns gedanklich in einen ab und zu Fußballschauenden oder wie auch immer Fan oder ja, Fußballinteressierten reinzuversetzen, dem das alles völlig egal ist. Also der sich diese Fragen überhaupt gar nicht stellt.
Ich bin da mittlerweile, also ich persönlich bin da mittlerweile auch von weggekommen, weil ich, also ich schaue bewusster Fußball mittlerweile. So möchte ich es vielleicht mal sagen. Also ja. was ich halt immer versuche einzurichten, logischerweise ist Dortmund zu gucken. Klar. Champions League, wenn mich was wirklich interessiert, ne, also jetzt weiß ich nicht, ihr gegen Real habe ich das Hinspiel geschaut. Gegen Paris habe ich das Hinspiel geschaut, einfach weil es mich interessiert hat. Und dann gucke ich bewusst die Spiele, auf die ich Lust habe. Also ich gucke nicht mehr so standardmäßig wie früher Freitag, Samstag, Sonntag, Bundesliga, zweite Liga, sondern ich schaue dann einfach auch mal, also die Spiele, auf die ich Bock habe. Also bewusster Fußball und nicht mehr so. Und da ist es mir eigentlich egal dann mittlerweile, ob es zu viel oder zu wenig Fußball gibt, weil ich gucke so viel, wie ich möchte.
Also ja, weiß, ich bin jetzt so und eben, ich glaube, da sind wir jetzt auch tatsächlich einfach, jetzt reden wir die alten Männer vom Krieg, aber da sind wir, glaube ich, jetzt auch mittlerweile auch in einer anderen Lebensphase. Und das heißt nicht, dass die Jüngeren automatisch so Fußball konsumieren wie wir früher. Aber man konsumiert einfach in bestimmten Lebensphasen anders Fußball. Und ich sehe es jetzt auch, es ist lustig, weil eben ich habe ja durch meine eigene Fußballmannschaft auch Kontakt mit vielen, die tatsächlich auch aktiv auch auswärts fahren und so. Und dann erinnert mich natürlich immer an meine Zeit, wo ich aktiv auswärts gefahren bin. Und es war halt genau dieselbe Zeit, nämlich als ich studiert habe, Zeit hatte, mir das Geld dann irgendwie zusammengekratzt habe und meine Wochen so ein bisschen danach ausgerichtet habe. Und das ist genau die Zeit. Und das ist halt, es ist ja wunderschön, dass das eben Leute immer noch machen und immer noch auf sich nehmen, dass es auch nicht aufhört. Das ist ja wunderbar. Und deswegen gibt es auch immer noch genug, die dann auch so die Fahne der kritischen Seite so ein bisschen aufrecht halten. Aber ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr die den Kampf führen gegen Kommerz und alles, sondern ich glaube, wir sind so ein Stück weit jetzt auch, also nicht, dass wir da je an der vorderen Front waren, aber du weißt, was ich meine, mit auch, wie man sich drüber aufregt oder das auch für sich selber Thema ist. Man nimmt vieles halt einfach da noch hin und weil es dann auch einfach nicht mehr so wichtig ist. Also das ganze Thema. Ja. Und ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin auch gespannt, wie diese ganzen, ich glaube auch diese ganzen Prognosen auch immer nicht. Weißt du noch, wie es vor einigen Jahren dann hieß? Ja, also die Leute, die wollen ja auch keine 90 Minuten Fußball mehr gucken und dann ist es maximal und ich glaube, da sind wir auch nicht und da wird es auch nicht in der Fläche auch nicht hingehen, sondern ich glaube, die Stärke von Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen ist ja einfach das Live-Erlebnis. Und live meine ich jetzt nicht nur im Stadion, sondern auch vorm Fernseher, sondern weil du genau weißt, das passiert jetzt gerade und das willst du dann nicht im Nachhinein schauen. Du wirst es nie im Real-Life schauen und manchen reicht die Zusammenfassung, aber die sich wirklich ernsthaft dafür interessieren, die werden es immer live gucken und es wird auch weiterhin so bleiben und da werden auch die 90 Minuten nicht zu lang sein.
Naja, und es ist ja auch, du kannst dich ja auch, also du musst ja extrem viel Aufwand betreiben, wenn du ein Spiel ohne das Ergebnis zu Gott, kennen, im Real Life gucken wollen würdest, komplett. Da müsstest du ja mittlerweile, also so viel Aufwand betreiben, weil du ja nicht nur, also auf deinem Handy könntest du es relativ schnell gewährleisten, aber wenn du irgendwo unterwegs bist in der Zeit, überall, in der Bahn, sonst was, wirst du mit diesen Ergebnissen zu gespoilert.
Also du musst halt das Handy ausmachen.
Ja, aber auch wenn ich hier, was weiß ich, in Hannover Stadtbahn fahre, Fahrgastfernsehen.
Ja, okay, in
Großstädten, und sowas, ne? Also ich hier dann irgendwelche elektronischen Werbeleinwände, wo News getickert werden. Also ne, zumindest in Großstädten musst du schon echt Aufwand betreiben.
Das ist so, ja.
Da durchzukommen.
Ja.
Ja, für dich zum Abschluss. Millwall im Rückspiel, 60. Minute, noch 0-0.
Ach, spielen gerade?
Ja.
Ja, die gehen da durch bis ins Finale und dann träumt man davon, dass man den großen Konkurrenten quasi überholt, West Ham. Und dann wird es am Ende aber so sein, dass sie sich dann in der zweiten Liga eben wieder duellieren. Und dann freuen sich wahrscheinlich auch alle.
Ja.
Gut, dann wären wir, ich glaube, für dieses Mal durch. Wie immer geht es auch weiter mit unseren Kurzepisoden. Haben wir schon die nächsten aufgeplant. Das wird euch auch nicht loslassen. Ich habe ehrlich gesagt schon gemischtes Feedback bekommen.
Und besser als gar keins.
Geht auch weniger ums Inhaltliche, sondern um die Länge. Eigentlich ist es für uns wieder gutes Feedback, weil es heißt, es war zu kurz. Aber ja, meldet euch da gern. Und sagt uns auch sonst gern eure Meinung. Discord ist wie immer offen. Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten erreicht ihr uns auch sonst, wo ihr uns erreichen wollt. Und dann hören wir uns als nächstes mit der Sommerfolge, würde ich sagen. Adieu.
Tschüssi.